Ich war tatsächlich die einzige Transperson auf dem ganzen Gymnasium. Also war ich dann praktisch auch der Vorzeigetrans und wurde dann auch immer rausgesucht, wenn es darum hieß, komm mal bitte in die 7. Klasse in den Sexualunterricht und erklär mal, wie das ist.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Herzlich willkommen,
Schwesterherz, herzlich willkommen zu
Family Affairs. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und heute haben wir ein Top-Thema, das seit einigen Jahren immer mehr Beachtung findet und gefühlt zurzeit auch in aller Munde ist. Wir reden über Transgender und das Wissen um dieses Thema, das ist bei sehr vielen Menschen ausbaufähig und ich glaube auch bei dir und mir, lieber Christoph. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir heute dazulernen, dass wir aufklären und das mit einem ganz tollen Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist bei uns. Ein Riesenapplaus, imaginär, Tate Kossler!
Hi.
Hallo, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Ja, 19 Jahre ist er jung.
19 Jahre, das war noch ein Alter. Das war schön.
Und du hast gerade Abitur gemacht. Stimmt's oder habe ich recht?
Ich habe mein Fachabitur gemacht.
Ja, ist genau. Abitur ist Abitur. Also, was Abitur. Soll er denn? Herzlichen Glückwunsch. Großartig.
Dankeschön. Danke.
Ich habe selber einen Sohn, der auch gerade Abi gemacht hat. Und ich weiß, das ist eine große Erleichterung.
Eine große Belastung für die Familie.
Nein, wenn man diesen Wisch endlich mal in der Tasche hat.
Also vorweg, bevor wir jetzt loslegen mit unserem Gespräch mit Tate, möchten wir noch sagen, dass es sich ja hier um ein Thema handelt, das sehr vielen Menschen nahe geht. Und wir möchten mit unseren Fragen niemanden verletzen. Wir möchten respektvoll mit dieser ganzen Fragestellung und mit Tate natürlich umgehen. Und wir werden dir gleich in dem Rahmen wahrscheinlich auch Fragen stellen, die du nicht alle beantworten musst, klar. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht
dumme Fragen stellen,
um es mal vorsichtig auszudrücken. Und sag bitte Bescheid, wenn wir das tun und wenn dir was nicht passt.
Ja? Ganz genau. Ja, also Transgeschlechtlichkeit oder auch Transidentität, ne? Das ist ja unser Thema heute. Und Menschen, die das betrifft, die fühlen sich mit ihrem Geschlecht, das sie bei ihrer Geburt hatten, nicht verbunden oder können sich damit nicht identifizieren. Wann, Tate, war für dich klar, dass du dich im, in Anführungsstrichen, falschen Körper befindest? War das so?
Also ich mag an sich die Formulierung nicht von wegen, ich bin im falschen Körper, weil ich mag meinen Körper, ne? So ist es ja nicht. Also ich sehe das auch als Teil von mir. Es ist halt nur so, dass die Gesellschaft den Körper, den ich habe, als weiblich einstrukturiert und auch in diese Schublade steckt und da passe ich eben nicht rein. Es ist nicht so, als würde ich meinen Körper ändern wollen, weil er mir nicht gefällt, sondern weil ich dann nicht so gesehen werde, wie ich bin.
Und das finde ich gut, dass du das gerade aufklärst, weil ich hatte die Frage nur für unsere Zuhörer vorhin schon mal gestellt und da haben wir darüber geredet, dass es eigentlich der falsche Ausdruck von mir gewesen ist, zu sagen falscher Körper. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir darüber offen reden, weil viele Leute und auch ich und auch mein Bruder, wenn ich für dich sprechen darf, die Leute meinen ja nichts Böses damit, sondern es ist gut, wenn man einfach mal aufgeklärt wird. Und wir lernen jetzt hier auch gerade mit dir dazu.
Ja, klar. Also ich find allgemein, Fragen aus Neugier zu stellen oder aus Unwissenheit zu stellen, das ist ja der einzige Weg, wie man tatsächlich lernen kann. Und wenn man Fragen nicht stellt, wenn man Angst hat, damit Leute zu verletzen, dann wird man auch nie über das Thema informiert.
Richtig.
Und das ist im Endeffekt der Punkt, weswegen ich das auch so toll finde, dass man eben offenes Gespräch darüber führen kann, ohne die ganze Zeit zu sagen, ja, die Frage, die kann verletzend sein oder einfach allgemein ein Blatt vorm Mund zu nehmen, wo man es nicht braucht.
Ja, also, richtig.
Du befindest dich gerade in der Transition, also in der Umwandlung, Transition. Und nochmal zurück, wann hast du das erste Mal gemerkt, du möchtest lieber ein Junge sein?
Ich würde gerne sagen, ich bin damit geboren und ich war schon immer so, aber so ist es nicht. Also das ist natürlich die Wunschantwort für jeden. Bei mir war das in dem Sinne in Etappen. Also schon immer praktisch, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich eher auf eher so männliche Sachen gestanden, wie zum Beispiel, ich habe Star Wars geguckt, ich habe mit Lego gespielt, ich bin Skateboard gefahren, Longboard gefahren, hatte eigentlich auch hauptsächlich männliche Freunde, mit denen ich auf dem Schulhof Pokémon-Karten getauscht habe. Also wenn ich das so erzähle, dann denkt man eigentlich an so eine typische
Jungskarriere.
Ja, genau. Ja, und in der Jungskarriere bin ich halt relativ hoch aufgestiegen. Also ne, in dem Sinn, ich habe jetzt auch Tattoos mit Videospielen und Star Wars und so. Also das war schon immer in dem Sinn ein Teil von mir. Nur damals, als ich, ja gut, 9 oder 10 war, hat mir das halt nicht viel bedeutet, dass mir gesagt wurde, du bist ein Mädchen, du bist weiblich. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch damit jetzt nicht wirklich Verbindung gehabt.
Überhaupt nicht. Ich war verbunden zu mir als Kind, ja. Und ich habe, es ist lustig, dass du das sagst, also ich habe auch 2 Söhne, alles total typisch. Star Wars mochte ich zum Beispiel nie so sehr, aber ich habe auch Indianer-Filme geguckt und weiß der Geier was. Also ich hatte natürlich auch einen Bruder, ich hatte auch Jungs in der Klasse, mit denen wir auch Fußball gespielt haben. Also ich würde mir jetzt erstmal gar nichts dabei denken, weil ich ordne all diese Dinge zwar schon, da hast du recht, eher Jungs zu, aber das ist ja ein weites Feld, ja?
Ja.
Ne, nee, warum können Mädchen
nicht
toben?
Früher war es jetzt mit dem Fußball zum Beispiel, ja? Wenn Mädchen bei uns in der Klasse oder in der Stufe, das kann ich jetzt nur so als Beispiel nennen, Fußball gespielt haben, konnten die das meistens nicht. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch nie Interesse. Ja, die konnten nicht treten, die konnten den Ball nicht treten oder werfen. Das war ein Problem. Und deswegen haben wir mit denen so nie gespielt. Heute ist das tatsächlich irgendwie anders. Also wenn man sich anguckt, jetzt wie so bestimmte Sportarten wie Fußball auch bei Frauen beliebt sind und auch beim Publikum beliebt sind. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat, aber es war bei uns früher komplett anders. Da hatten die eine ganz
strikte Geschlechtertrennung.
Ganz eigene Spur, in der sie sich bewegt haben. Und natürlich gab es auch dann irgendwie so Sachen, ah, das ist von Mädchen, das ist doof. Oder ha, die Jungs haben das und das, das ist doof. Da habe ich mich aber eigentlich auch nie von beirren lassen, weil wir haben immer das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Ja. Wir haben nicht großartig drüber nachgedacht. Aber jetzt bitte wieder zu dir. Irgendwann hast du dann wahrscheinlich nach dem 9. oder 10. Lebensjahr dann zum ersten Mal gemerkt.
Genau. Also das ist tatsächlich schon ein bisschen so Breadcrumb-mäßig in meine Kindheit mit reingegangen. Ich habe zum Beispiel, da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern, als ich 5 oder 6 war, habe ich gedacht, ich muss eigentlich auch so sein wie die anderen Mädchen. Habe dann meinen Vater darum gebeten, Papa, kannst du mir bitte mein Kinderzimmer lila machen für die Disney-Prinzessinnen, die ich auch eigentlich gar nicht mochte. Und dann hat er das gemacht.
Die mag ich aber auch nicht.
Ja, so dieses Dornröschen-mäßig.
Ja, ja, ja. Ne?
Und dann hat er das gemacht und das hat eine ganze Woche gehalten, bis ich dann gesagt habe, nee, Papa, mach das wieder blau. Also deswegen, ja, aber es hat tatsächlich dann mit der Pubertät angefangen bei mir.
Na klar.
Als ich dann auch im Sexualunterricht zum Beispiel gelernt habe, hier, das bedeutet, das passiert mit deinem Körper, wenn du eine Frau bist, das passiert, wenn du ein Mann bist. Und habe ich das auch an mir selber gemerkt, auch dann mit der Periode und habe mir dann gedacht, eigentlich
konntest du gar nichts mit anfangen.
Nee. Okay. Überhaupt nicht. Und so wie es natürlich auch damals war, für mich war trans kein Begriff. Also ich wusste nicht, dass es das ist. Ich habe nur immer von allen gehört, wenn eine Frau sich eher männlich verhält, männlich anzieht und männlich ist, dann ist sie eine Lesbe.
Mhm. Ja.
Das habe ich immer gehört.
Das war uns auch bekannt, also damals.
Und hast du das zunächst von dir selber so geglaubt?
Ja, ich hatte ja an sich keinen anderen Begriff dafür. Ich war so, okay, ja gut, ich bin männlich, ich bin aber eine Frau, dann muss ich doch wohl lesbisch sein. Und dann habe ich so zwanghaft versucht, ich war so, okay, soll ich mir jetzt eine Freundin, also mit 13, weißt du, soll ich mir jetzt eine Freundin holen, was mache ich jetzt, was mache ich? Ich hatte richtig existenzielle Gedanken schon mit 13 Jahren. Und im Endeffekt hat es dann auch nicht geklappt. Und dann bin ich natürlich deswegen, aber auch wegen meinem Umfeld, die das auch nicht verstanden haben, bin ich dann halt auch wirklich depressiv geworden, weil ich nicht verstanden habe, was falsch mit mir war.
Wie hat sich das geäußert? Also in wie stark war die Depression? Was hast du an dir bemerkt, was dich jetzt voll umgehauen hat oder so? Wie war das?
Also in dem Moment da nochmal von eben, als ihr gefragt habt, ich war im falschen Körper, habt ihr ja gesagt, ne? Und in dem Moment habe ich mich auch so gefühlt, weil ich halt wirklich dachte, okay, ich bin weiblich, ich bin eine Frau, aber ich fühle mich nicht so. Entweder es ist mein Körper, der falsch ist, oder mein Hirn. Und in dem Moment bin ich aktiv gegen beides gegangen. Also ich bin gegen meinen Körper gegangen. Ich habe zum Beispiel auch früh angefangen zu rauchen, weil ich wusste, es ist schädlich, ich möchte meinem Körper schaden. Und psychisch habe ich mich auch teilweise verletzt. Und Also das ging von mir aus und das ging auch von meinem Umfeld aus. Also
Hast, also das heißt, dein Umfeld, deine Freunde oder Schulkollegen haben das überhaupt nicht verstanden? Und hattest du denn überhaupt jemanden, mit dem du darüber geredet hast? Ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist ja gerade mal 6 Jahre erst her. Mhm. Ne, also das ist ja für uns, die wir weit über 50 sind, ist das ja ein Augenschlag mit den Wimpern. Ist ja ein ganz kurzer Zeitraum. Also
für dich ist das ja eine Ewigkeit noch.
Aber mit wem hast du dann zum ersten Mal darüber gesprochen? Also hast du Hilfe gesucht?
Also ich kam zwar allgemein in der Klasse nicht gut an und es haben auch einige nicht verstanden, aber ich hatte schon ein paar Freunde da, die auch allgemein näher mit dem Thema vertraut waren. Also die auch damals schon gesagt haben, ja, ne, ich weiß nicht, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, was weiß ich, in dem Aspekt. Da habe ich das eben angesprochen und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben was gesucht im Internet und kamen dann auf das Thema Trans. Und da habe ich gedacht, okay, gucke ich mir das mal an, ne? Hab mir das durchgelesen und ich habe mir dann so ein bisschen, weißt du, so Fuß ins kalte Wasser, ein bisschen die Wasser getestet, habe dann gesagt, okay, vielleicht bin ich ja nicht binär. Ist auch noch eine Kategorie, so dass ich weder männlich noch weiblich bin. Habe das dann ausprobiert und irgendwann gemerkt, nee, das passt auch nicht. Und dann habe ich dann mich wieder zusammengesetzt mit den Freunden, so ein bisschen einen kleinen Rat gegründet, habe gesagt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen mit der sozialen Transition. Es gibt ja auch mehrere Arten von Transition. Mit der sozialen Transition angefangen, habe gesagt, nennt mich mal bitte er. Und mal schauen, was wird. Und das hat dann gepasst. Und das war wirklich so ein Moment, das hat sich wirklich gut angefühlt. Und das erste Mal seit Jahren habe ich mich auch tatsächlich wie ich selber gefühlt dann.
Hast du denn bei der sozialen Transition, hast du dann auch direkt die Kleidung gewechselt, also dass du dich dann angezogen hast.
Hattest du wahrscheinlich
hast, wie ein
Junge. Ja schon vorher.
Ja, hat also ja nee, schon aber komplett, ja gut, aber dass du jetzt komplett so einen Schnitt machst, wie David Bowie zum Beispiel, der neuen Charakter erfindet in seinen Werken oder sowas, dass du sagst, okay,
weißt du überhaupt,
von
wer
heute,
David Bowie ist?
Doch, natürlich weiß ich, wer David Bowie ist.
Keine Ahnung, mit 19 weiß man es, ja.
Ich wollte mir bald den Blitz tätowieren, also komm.
Also, du bist dann, ich stell mir das nur so bildlich vor, dass du dann montags in die Schule kommst und sagst, bitte nennt mich jetzt so und hast dich komplett auch anders gekleidet und gegeben. Oder war das also eine fließende Sache?
Klar. Also ich habe schon mit 4 oder 5 habe ich schon meiner Mama gesagt, Mama, ich mag keine Kleider, bitte kauf mir Hosen.
Ach so,
also das
okay,
war
ja,
in
gut,
dem
ja,
Sinne meine. Schon immer, ich habe mich schon immer relativ traditionell männlich angekleidet. Okay. Also das war jetzt kein großer Unterschied.
Okay.
Das Einzige, was tatsächlich passiert ist, ich habe mir die Haare kurz geschnitten. Ich bin dann auch zum Friseur und das war auch noch so ein Moment, so ein richtiger Schlag in die Fresse eigentlich. Habe ich gesagt, ich hätte gern kurze Haare. Und da saß ich da, ich habe meine Augen nicht aufgehabt, ich habe mich nicht getraut. Dann habe ich die Augen aufgemacht und dann hatte ich so einen Bobschnitt. Und dann war die so, ja, ich wollte es jetzt nicht zu kurz machen, weil dann sähst du männlich aus. Und ich so, Dankeschön, ja, ja, klar.
Das ist das, was
ich
wollte.
Wie lang waren deine Haare vorher, so schulterlang oder noch länger?
Ach, die waren, so schulterlang bis teilweise Oberarm. Da wollten
also schon
da
ordentlich.
Schon ordentlich lang, ja.
Okay. Aber ist natürlich toll, dass du einen Rat hattest mit deinen Freunden, dass du das mit denen besprechen konntest. Und ich sag auch mal Halleluja aufs Internet, weil ich meine, wir hatten früher Dr. Sommer und sonst nichts. Und natürlich... Gespräche unter Freunden, aber das ist ja natürlich auch keine wirklich professionelle Hilfe.
Das kann man ganz genau so
im sagen. Internet läuft man natürlich wahrscheinlich auch Gefahr, wenn man da irgendwas eingibt, dass da so Horrorgeschichten kommen und so. Also da muss man, glaube ich, auch vorsichtig
natürlich
mit sein.
Vorsichtig sein.
Hast du denn damals auch direkt den Namen Tate angenommen? Also als du gesagt hast, du deinen, wahrscheinlich nicht, aber hast du einen männlichen Namen dann angenommen?
Also ich habe am Anfang hatte ich halt gesagt, ja, okay, ne, mal schauen, was könnte man denn so nehmen? Und dann hatte ich halt Max genommen, weil jeder Zweite heißt Max. Und dann dachte ich mir, gut, das ist ein unauffälliger Name, das kann man auch weiblich und männlich sehen. Das heißt, am Anfang ist es nicht direkt so, ich stand jetzt nicht da und habe gesagt, ich bin Adam, sondern Max. Heißen ja auch
ja,
Frauen.
Ne?
Also
ja,
zuerst haben deine Freunde reagiert und mitgemacht. Was war mit den Lehrern? Haben die dann auch, also dann hätten das deine Eltern ja auch erfahren müssen? Wenn du erst also 13 warst, 13, 14, wie war das mit den Lehrern? Was haben die gesagt? Hat jemand mal das Gespräch mit dir gesucht?
Also den Lehrern ist es ja auch praktisch nicht aufgefallen. Also ich meine, ich habe mich ja jetzt, bis auf die Haare, habe ich mich ja nicht großartig verändert. Und ich meine, 2017, 18 ist jetzt auch nicht so ein Punkt, wo man sagt, oh, da ist ein Mädchen mit kurzen Haaren, muss ich unbedingt mit reden. Sondern das war ab dem Punkt auch schon in der Gesellschaft so angekommen, dass man sagt, manche haben halt kurze Haare.
Nee, aber ich meine wegen des Namens, weil du gesagt hast, sag jetzt er zu mir. Also da, wenn ich das mitbekommen würde von meinen Schülern, würde ich schon mal nachfragen. Also...
Nee, das war nur unter Freunden.
Ach
da habe ich auch gesagt, passt auch auf, vor wem ihr das dann sagt, weil
ich
wollte halt wirklich am Anfang nur die Wasser testen, halt mal gucken.
Okay,
also es war sozusagen ein Geheimnis.
Ja.
Das war ja gerade erst.
Ja. Für ihn ist das lange her, für uns nicht.
Und
also
wie,
der Zeitraum bis 2017.
Wie war das dann Wann hast du dich deinen Eltern offenbart oder haben deine Eltern von sich aus das Gespräch gesucht? Wie
also,
ist das gelaufen?
Das ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe das zuerst meiner Mutter erzählt. Ich bin ja mit meiner Mutter dann aus Köln rausgezogen, erstmal ins Saarland für 4 Jahre. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, neue Schule, neuer Freundeskreis, neue Chance. Ich stelle mich jetzt direkt als er vor. Ich mache das jetzt direkt. Mhm. Hab dann im Umzugsprozess, ne, meine Mutter war schon so gestresst, es ging ihr schon scheiße, habe ich dann gesagt, ach so, by the way, ich bin eigentlich trans. Und das war so das Thema. Dann habe ich angefangen zu heulen und habe mich im Zimmer eingesperrt, weil ich so Angst vor ihrer Reaktion hatte. Ich habe es gesagt und bin nicht geblieben, um zu erwarten, was passiert.
Oh.
Weil ich wirklich Angst hatte, was sie sagt. Und dann kam sie halt, hat geklopft, hat gesagt, ey, ist kein Problem. Hat mich dann hingesetzt und hat gesagt, ich habe es mir eigentlich schon gedacht.
Ja, klar. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, ich wette, ich kenne die Reaktion deiner Mutter schon, weil, weißt du was, deine Mutter, ich meine, es gibt sicherlich auch andere, die nicht, aber du liebst doch dein Kind. Also ich habe 2 Söhne, ich würde immer nur wollen, dass die glücklich sind. Und ich persönlich würde sie immer in allem unterstützen und nicht dagegen reden. Das ist das Allerwichtigste, das Glück des Kindes.
Ja, richtig. Aber ist eine coole Reaktion. Ne? Aber da warst du wahrscheinlich auch sehr erleichtert in dem Augenblick, weil du dir ganz andere Gedankenwelten da aufgebaut hattest.
Definitiv.
Was habt ihr dann gemacht? Also wenn du natürlich einen neuen Start hattest in einer neuen Schule, ist eine gute Idee von dir dann zu sagen, ich bin jetzt der Max oder wie auch immer. Muss man sich aber dann doch anmelden nach deinem Geburtsgeschlecht?
Ja.
Weil das ja eine Formalität ist, ja?
Also das ist ja natürlich, man muss ja mit einer Schule, muss man ja mit offiziellen Dokumenten hingehen. Mhm. Also die haben meine Geburtsurkunde, die haben meinen Pass und was weiß ich, da kann ich jetzt auch nicht einfach alles draufschreiben, was ich will. Ab dem 1. November sieht's anders aus, da kann man auch gleich nochmal drüber reden.
Mhm.
Nee, aber ich habe dann tatsächlich das Gespräch gesucht mit den Lehrern, habe gesagt, hey, hier sieht's aus. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon Tate als Namen ausgesucht und die meisten Lehrer haben da sehr offen mit reagiert.
Mhm.
Ich war tatsächlich die einzige Transperson auf dem ganzen Gymnasium. Also war ich dann praktisch auch der Vorzeigetrans und wurde dann auch immer rausgesucht, wenn es darum hieß, komm mal bitte in die 7. Klasse in den Sexualunterricht und erklär mal, wie das ist.
Also. Hey, aber das ist toll, das hätte ich gar nicht erwartet. Also so eine Aktion habe ich von keinen Schulen meiner Söhne jemals mitbekommen oder auch aus meinem Umfeld. Ich kenne ja nun viele Schüler oder ehemalige Schüler, das habe ich noch nie gehört. Und ich finde es interessant, du hast gesagt, ich war die einzige Transperson an meiner Schule. Das hörte sich so ein bisschen an für mich jetzt gerade wie... Es sind mehr. Aber Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich kenne in meinem Umfeld 3 Kinder oder jetzt auch schon fast Erwachsene, die durch eine Transition hört sich so für mich so komisch an, deswegen sage ich, durch eine Umwandlung gegangen sind, genau wie du. Aber sind 3 viel oder ist 3 wenig?
Also das kommt natürlich immer drauf an, wenn man allgemein die Zahlen sieht, ist man sagt, momentan ungefähr sind 1 bis 1,5% der Menschen auf der Welt in irgendeiner Art und Weise trans.
Mhm.
Und das klingt jetzt nicht viel, ne?
Mhm.
Also klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn man mal überlegt, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, das sind, ich war immer schon scheiße in Mathe.
Ich auch, so Christoph.
10 wären 800.000, 10%.
Ja.
Und dann nochmal durch 10.
Da haben wir was gemeinsam.
Ich glaube 80
Millionen
Menschen.
Was erzähle ich da? Ja, genau, natürlich. 80 Millionen.
Ja, also, 80 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, das ist Deutschland von den Einwohnern her.
Ja,
also
ja.
Es ist jetzt nicht wenig.
Nee,
ja.
Das stimmt.
Einer in 100.
Mhm.
Und an der Schule mit, circa 800. 600 bis 700 Kindern und Jugendlichen ist das schon eigentlich unrealistisch.
Und, als du jetzt gemerkt hast, du bist offiziell zumindest die einzige Transperson an der Schule. Wie hast du dich da gefühlt? Hast du gedacht, ich bin jetzt hier ganz alleine auf weiter Flur? Oder wie geht man mit so einem Gedanken um, dass man
oder
alleine
da ist? Oder werde begafft? Also,
Also ich habe mich teilweise so ein bisschen gefühlt wie die Mona Lisa. Also ich war einfach da, ich habe mein Leben gelebt und es kamen tatsächlich Leute auf mich zu und sind so, boah, ich finde das ja so mutig, dass du das so machst. Ich so, dass ich was mache, zur Schule gehen, Matheunterricht, schwänzen.
Ja. Ich habe keine Angst vor Mathe.
Genau. Nee, und ich meine, also das war für mich, ich wurde tatsächlich angesehen teilweise, auch von den Lehrern und Schülern, wie so ein Tier im Zoo. Also wirklich, dass man auch dann gezeigt hat und gesagt hat, boah, guck mal, da ist einer von denen. Da läuft er. Guck mal, was er macht. Der setzt dich hin. Wow.
Ah, ja,
also,
genau.
Ich meine, immer noch positiv in dem Sinne. Ich wurde jetzt nicht beleidigt, aber das ist schon echt unangenehm. Vor allem, wenn man gerade eine Phase hinter einem hatte.
Ja, vor allen Dingen auch in dem Alter. Ja. Ne? Also, wenn man in der Pubertät ist gerade, da kann man, also oft viele Menschen können das ganz schlecht vertragen, wenn die so unter eine Lupe genommen
natürlich,
werden. Würde ich mich gar nicht ausnehmen.
Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch noch, als ihr 16, 17 wart, dass ihr den Gedanken hat, bitte guckt mich nicht an. Also so,
ja,
ich verstecke mich jetzt. Und ich war ja noch ein bisschen extremer. Also ich war auch tatsächlich mit 15, 16, also schwarz gefärbte Haare überm Auge, was weiß ich.
Das hatte ich auch.
Emo-Phase.
Aber du hast gesagt, aber ich habe mir die Haare schon schwarz gefärbt mit Romana zusammen und dann haben wir sie nicht mehr rückgängig machen können. Deswegen musste sie zum Friseur und hat die Haare abgeschnitten bekommen.
Aber nicht zu kurz, das sieht zu männlich aus.
Ja, das ging in dem Fall nicht anders. Ja. Die Mutter hatte darauf bestanden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, eine andere Geschichte für eine andere Folge.
Du hast eben gesagt, du bist aber nicht beleidigt worden. Also da denke ich automatisch, wow, ich könnte mir vorstellen, also Kinder können ja grausam sein und Jugendliche. Wie ist das heutzutage für dich? Also hast du das Gefühl, dass die Toleranz in deinem Umfeld, in der Gesellschaft schon da ist? Oder denkst du, die Leute stellen mir dumme Fragen, sind neugierig oder ich bin auch schon beschimpft worden?
Also das ist tatsächlich sehr lustig, dass man das auch jetzt anspricht, weil ich gerade komme ich ja wieder von einer Deutschlandtour praktisch. Also mit meinem Job war ich jetzt in 4 verschiedenen Städten.
Mhm.
Drei davon waren Thüringen und Sachsen. Also
oh, und Thüringen.
Hat man da noch ein ganz anderes Bild hier noch von den ganzen Städten. Jetzt Köln ist natürlich kein Vergleich. Also die Leute in Köln bis jetzt waren alle sehr offen damit. Ist ja auch die schwulste Stadt Deutschlands gekürt. Also,
ich dachte Hamburg.
Ach.
Nee, Köln, du hast
Köln,
recht. Ja, stimmt.
Und als ich dann in Dresden war, sah es dann nochmal anders aus. Also ich bin jetzt zum Beispiel ich bin in Dresden reingefahren und das Erste, was ich sehe, ist ein transphobes Werbeplakat für Freie Sachsen.
Oh Gott.
Eine rechte politische Partei.
Wie sah dieses Plakat aus? Also vielleicht nur ein kurzer Eindruck.
Ja, das kann ich kurz erklären. Das ist, da war einfach XX und XY. Mhm. Und das steht für die
Chromosome.
Ja, dass man dann, und das ist ganz oft, das ist so eine Dog Whistle. Das, wisst ihr, was das ist?
Eine Hundepfeife.
Ja, also das triggert dich.
Ja. Nee, also Hundepfeife in dem Sinne, Dog Whistle ist so ein politischer Begriff, dass das...
Das kannte ich nicht.
Ja, kann ich erklären. Eine Hundepfeife ist ja in der Frequenz, die nur Hunde hören. Ne? Das sind teilweise Aussagen, die man tätigt, wo nur die Menschen, die tatsächlich auch im gleichen politischen Spektrum sind, da auch eingehen.
Getriggert werden.
Subliminal Messages.
Sowas in der Art, ja. Und das ist das Erste, was ich dann aus Sachsen gesehen habe. Ich war vorher noch nie da und dann kam ich da auch hin und ich habe tatsächlich auf der Straße Beleidigungen bekommen. Also.
Aber ich jetzt, entschuldige, dass ich unterbreche, Tate, aber ich würde jetzt ehrlicherweise gar nicht auf die Idee kommen, dass du... Also du bist für mich überhaupt nichts von Frau.
Ja, also
du bist,
das ist das Ziel.
Du bist ein süßer Typ.
Ja.
Also schön. Aber es ist wirklich, finde ich total. Also auch deine Stimme, du hast ja überhaupt nichts Weibliches.
Nee, also mittlerweile auch nicht mehr. Ich bin ja auch seit 2 Jahren auf Testosteron.
Mhm.
Aber ja, ich habe tatsächlich Beleidigungen bekommen. Nicht, weil die Leute tatsächlich davon ausgehen, dass ich trans bin und das ist auch noch so ein Ding, sondern weil die Leute mich sehen und sich denken, oh, von dem Stil her, der sieht links aus und das sind dann die ganzen
Klamotten. Ihr seht Tate ja jetzt nicht. Weil wir sind ja im Podcast, aber Tate ist für mich von der Erscheinung her absolut ein Typ. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, würde ich gar nicht auf die Idee kommen.
Nee, das sagen mir auch mittlerweile echt viele.
Freust du dich dann darüber?
Ja, klar. Also ich finde das immer schön, dass die Leute, dass das ist zwar eine Aussage,
und ein ganz süßer, ja. Ich bin zu alt.
Da werd ich richtig rot jetzt hier. Nee, aber...
sieht man nicht, wir haben
nicht.
Ja keine Kamera.
Also das ist tatsächlich so eine Sache, ich höre das gerne, dass Leute sagen, ich sehe dir das gar nicht an. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die da vielleicht auch komisch drauf reagieren könnten, weil in dem Sinne sagt man ja damit, ja, Transleute sehen immer aus wie das Geschlecht, mit dem sie geboren sind. Und das ist ja im Endeffekt nicht das Ziel. Also,
ja, gut, aber es
ist aber beim
also das gibt, kein es gibt ja, es gibt toll. ja. Das gab es früher auch, wenn man das so schön, also als wir klein waren oder größer wurden, dass natürlich Menschen starke Züge vom anderen Geschlecht hatten. Das war immer so. Da kann ich mich auch gut dran erinnern, dass viele Typen irgendwie auch so einen femininen Touch hatten und auch viele Frauen dann irgendwie etwas... Das war einfach so. Also ich hab mir damals irgendwie niemals Gedanken über irgendwie sowas gemacht. Mhm. Und diese ganzen Beleidigungen, die dann irgendwie häufig dann... so in den Raum geworfen wurden, wenn jemand, damals gab es ja dann nur in Anführungszeichen für uns schwul und lesbisch und sowas. Das hat mich immer abgestoßen, wenn sowas jemand gesagt hat, andere Leute beleidigt hat, weil das so eine vernichtende persönliche Message war. Das war wirklich ganz, also eine richtig fiese Sache und sowas. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, also jetzt nur vordergründig, dass viele Leute, die mit sowas gar nichts anfangen können, da negativ drauf reagieren, dass jemand sagt, ich mache jetzt eine Transition. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast 2 Jahre mittlerweile genommen Testosteron, also das männliche Sexualhormon, um eben diese Transition voranzutreiben. Wann hast du denn damit angefangen, technisch gesehen, also auch was die Formalitäten angeht, du musst ja zum Arzt wahrscheinlich gehen, dann, um dir dann diese Medikamente zu besorgen. Wann ging das los, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das auch, ich möchte?
Also das ist natürlich nicht so einfach, also dazu sagen, ich möchte das jetzt und dann am nächsten Tag wird dir Testosteron zugesendet. Nee, das ist es ja nicht. Sondern das war für mich tatsächlich, ich war in Psychotherapie, weil ich ja auch teilweise darunter gelitten habe, dass ich eben auch gemobbt wurde deswegen.
Also hat deine Mutter auch Initiative ergriffen, hat gesagt, so komm, du brauchst jetzt auch psychische Hilfe mal.
Ich habe das gemacht. Ich war 16 Jahre alt, ich habe mir gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Ich hole mir jetzt einen Psychotherapeuten. Dann habe ich das gemacht und habe mit ihm darüber geredet und dann sind wir halt beide zu dem Entschluss gekommen, dass ich durch eine medizinische Transition profitieren würde. Und das ist nämlich das, weswegen ich dann von meinem Therapeut Überweisungen und Überweisungen bekommen habe an verschiedene Ärzte und Gutachter. Das ist nämlich auch das, was man braucht. Dann habe ich zwei Gutachten machen müssen. Einmal von meinem Psychotherapeut, mit dem ich schon seit über einem Jahr in Behandlung sein muss. Und von einem Trans-Experten, also jemand, der sich besser auskennt als ich noch. Und in dem Sinne, der dann auch nochmal sagen muss, ja, der ist trans, der kriegt jetzt Testosteron. Und dann habe ich mir die beiden Gutachten geholt und habe dann erstmal bin zum Frauenarzt gegangen, zum Gynäkologen.
Okay.
Weil die nämlich auch Hormontherapie machen in dem Sinne.
Ach so, und wie hat jetzt der Frauenarzt oder die Frauenärztin darauf reagiert? War ihr das bekannt schon? Also hatte sie häufiger solche Fälle schon in der Praxis oder war das Neuland für sie?
Also ich war tatsächlich in der Uniklinik bei einer tatsächlichen Expertin in dem Gebiet, die auch schon einige Menschen vor mir eben in der Behandlung hat. Und die hat dann auch gesagt, ja, okay, die Gutachten sind jetzt durch, wir gucken uns das jetzt mal an. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell, dass die gesagt hat, wir machen jetzt eine Blutabnahme und die müssen natürlich den Hormonwert ganz genau anpassen, weil man möchte ja nicht, dass da irgendwas passiert.
Ja, ja, klar.
Also es war dann zunächst einmal natürlich erst die Hormonbehandlung. Und wann hast du dich dazu entschlossen, eine auch körperliche Umwandlung,
eine operative
Umwandlung zu machen.
Chirurgisch.
Tatsächlich ist das bei mir noch nicht der Fall.
Du kannst, entschuldige, du sag einfach, will ich nicht drüber reden oder irgendwas?
Nee, ich beantworte das gerne. Also das ist eine sehr, sehr höfliche Formulierung, finde ich. Finde ich immer schön, weil ganz, ganz oft
von
Leute
wem jetzt?
Auf
mich von mir?
Zu.
Oder
ja, von dir. Nee, weil ich
habe gedacht, von mir.
Nein, um Gottes Willen, pass auf. Ich sag jetzt mal hier allen Zuhörern ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin total froh und glücklich, dass du da bist und ich finde es geil, dass du so offen darüber sprichst und es ist natürlich ein Thema, da reden wir auch gleich noch drüber. Wir sind 50 plus und das ist für mich auf einmal in aller Munde. Mir ist es total Latte. Ein Mensch muss nett sein und höflich und Werte vertreten. Das ist mir wichtig. Alles andere ist mir sowas von Wumpe.
Ja, klar.
Und deswegen finde ich so, versuche ich natürlich, ich will ja nicht irgendwie auf den Schlips treten.
Nee,
das ist ja eine Unsicherheit meinerseits, weißt du?
Ist das denn, aber es fällt mir gerade ein, wenn du dann zu den ganzen Ärzten gehst, also vom Psychotherapeuten.
Warte, jetzt muss er erst die Frage beantworten. Ne?
Entschuldigung.
Mein lieber Bruder quatscht immer gerne.
Bitte, bitte.
Alles gut, das mache ich auch. also operativ habe ich noch nichts gehabt. Also es gibt ja verschiedene Operationen. Es gibt ja die Mastektomie, das ist ja die Entfernung von der Brustgewebe. Dann gibt es dann noch im Intimbereich halt 5 verschiedene, um dann auch zum Endergebnis zu kommen, also in Etappen. Und da habe ich noch gar nichts. Ich habe eine Mastektomie vor und der Rest ist mir eigentlich auch egal.
Okay. Und ich könnte mir vorstellen, also das ist natürlich ein schwieriger Weg, den man auch geht. Es ist, wie groß ist deine Angst vor so etwas oder überwiegt dann eine Erleichterung? Oder denkst du, es ist mir gerade eh noch wurscht, das ist noch Jahre hin?
Also eine Mastektomie an sich ist ja eigentlich relativ risikofrei. Mhm. Das ist ja auch, wird ja auch gemacht, wenn man zum Beispiel Brustkrebs hat. Mhm. Das ist ja eigentlich genau der gleiche Vorgang. Und an sich, ich habe keine Angst davor. Und ist auch ganz oft kommt ja die Frage auch, und was ist, wenn du es dann irgendwann bereust? Aber eine Mastektomie in dem Fall ist mit einer der Operationen, die man am wenigsten bereuen würde. Tatsächlich gibt es Menschen, die Operationen, wie zum Beispiel in der Schönheitschirurgie, mehr bereuen als sowas. Also dementsprechend habe ich da überhaupt keine Angst. Und ich meine, ich gehe ja zu einem wirklichen Arzt. Ist jetzt nicht so, als würde ich das in der Seitengasse
Nein, also. Aber ich meine, du bist dir 100% sicher, dass du das, dass du diesen Weg dann auch gehen willst, klar.
Ja, also jetzt momentan trage ich einen Binder. Um halt dann in dem Sinne meine Brüste zu verstecken. Und um ehrlich zu sein, wenn ich das schon mache, muss ich mir sicher sein, weil ein Binder ist unfassbar. Es ist wie, als würde man 3 Sport-BHs tragen.
Das bringt mich direkt zu meiner zweiten Frage. Die erste kommt natürlich auch gleich noch. Die erste wäre, am besten halte ich die Reihenfolge ein, die ganzen Ärzte, Psychotherapeuten, Ärztinnen und sowas, haben die dich auch gewarnt?
Natürlich. Also ist ja immer so, dass wenn man irgendwas hormonell oder medizinisch macht, dass da eben auch Nebenwirkungen kommen können. Und die haben von Anfang an müssen die das machen, die müssen mich warnen. Und das hat sich teilweise sogar ein bisschen komisch angefühlt, dass dann jeder Arzt, der da neu reinkam, dann genau das gleiche erzählt hat und gesagt hat, hier, guck mal, haben wir eine Liste von den Dingen, die passieren, dann potenzielle Nebenwirkungen. Im Grunde genommen ist das so, als würde man jemanden warnen, guck mal, du bist jetzt ein Mann, das kann passieren. Also mit Testosteron.
Du kriegst auf einmal furchtbaren Bierdurst. Wie ist das denn? Sag eine Nebenwirkung, die jetzt ganz oben auf der Liste steht. Weil ich kann da auch nichts zu sagen, weiß da nichts von Testosteron zum Beispiel. Kannst du dich noch an eine von den Warnungen der Ärzte da erinnern? Die immer wieder ins Gesicht gesprungen ist sozusagen?
Also es sind einige davon, manche harmloser als die anderen natürlich auch. Was mir aufgefallen ist, ich schwitze so unfassbar viel. Also tatsächlich, das ist unfassbar. Und jetzt weiß ich auch, warum Jungs- oder Männer-Deo an sich so penetrant,
so kräftig ist.
Einfach nur, weil die Männer mehr schwitzen.
Ja klar, ja. Natürlich. Ja, dann, stimmt ja auch.
Ich wandere manchmal um 1 Uhr morgens, wenn ich noch wach bin, dann zum Kühlschrank, um meine 7. Mahlzeit des Tages rauszunehmen. Oh. Also mehr Hunger habe ich auch.
Das mache ich aber auch. Ja, okay. Dann sieht es mir auch leider an.
Und da kommst du ins Schwitzen, oder was? Beim Kühlschrank?
Genau, beim Kühlschrank.
Das ist schon weiter weg. Also in meiner Einzimmerwohnung von der Couch bis zum Kühlschrank. Die 3 Schritte.
Musst du die Hand ausstrecken. Klack, fertig.
Also ein bisschen dehnen muss ich mich schon. So ja, ist gut, jetzt nicht. Gut.
Nee. Hast du denn auch das Gefühl, dass du andere Sachen, das ist auch eine blöde Frage, aber man sagt ja im Klischee, dass Männer gerne, was weiß ich, Fleisch zu sich nehmen wie nichts Gutes oder sowas. Hast du auch einen anderen Appetit entwickelt auf bestimmte Lebensmittel?
Teilweise schon, ja. Und wenn man sich meinen Kühlschrank anguckt, würde man auch sagen, das ist ein typischer
Männer?
So Männerkühlschrank, ja. So Anfang Bier, 20 Bier, gerade ausgezogen. Kein Bier. Nee, ich bin Gin-Mann. Nee, also man öffnet meinen Kühlschrank und man sieht erstmal so ein offener Joghurt, der schon redet irgendwie. Ach so. Dann an der Seite sind
kenn ich.
8 geöffnete Soßen, 4 davon Barbecue-Soßen, mit Honig, dann was weiß ich. Ja. Also Männerkühlschrank halt. Aber an sich, mein Appetit hat sich in dem Sinne verändert. Ich hab eigentlich kein Problem damit, alles zu essen. Also ich denke mir so, ja, kommt auf den Teller und dann esse ich es halt.
War das früher anders?
Ja. Es war früher anders, ja. Ich koche ja auch sehr gerne und ich war sehr, sehr, sehr penibel damit, was ich wie in mein Essen reinmache und wann.
Okay. Mhm.
Also ich war wirklich, musste das ganz genau abschmecken, so ein bisschen Gordon Ramsay-mäßig.
Ja.
Und ich war auch, was Gerüche angeht, viel sensibler. Mhm. Jetzt mittlerweile.
Das ist aber echt schräg, ne? Ja. Also das
ja,
ist,
man kann es mal sehen, was
typisch männlich.
Ja, was Hormone in alle Richtungen. Man kann das ja auch umkehren.
Ausrichten,
man jetzt
genau.
Oder in Gang setzen und sowas. Das ist äußerst interessant.
Jetzt hast du mit vielen Ärzten gesprochen, du hast eine Psychotherapie hinter dir, du hattest Gutachten, du hast Frauenarztbesuche, du hast Hormonbehandlung bekommen. Für alle, die zuhören, die interessiert sicherlich auch, wer bezahlt das? Also übernimmt das eine Krankenkasse, deine Krankenkasse, oder musst du sehr viel selber zuzahlen? Wie teuer ist sowas?
Also im Grunde genommen ist der Grund, warum man überhaupt diese Gutachten macht, damit die Krankenkasse das bezahlt. Weil in meinen therapeutischen Gutachten steht, dass mir meinen Körper Leidensdruck auslöst und dass eben eine Therapiemethode dafür dann die Hormontherapie ist. Und wenn ich das habe und wenn ich das vorlege, dann ist meine Krankenkasse verpflichtet dazu, das zu zahlen. Mhm. Das ist genauso wie Psychotherapie an sich. Also, dass man sagt, ja gut, der Typ ist depressiv, der muss in die Psychotherapie und Krankenkasse bezahlt das.
Aber abgesehen das ist halt genau das. Davon, dass das jetzt bezahlt wird, das ist ja dann gut für dich, weil du keine eigenen Kosten hast. Diese Bezeichnung, dass du Leidensdruck hast, hat dir das jemals zu schaffen gemacht? Dass, weil du ja das Gefühl kriegen könntest, oh Gott, ich bin krank oder so, weißt du? Hat dich das belastet?
Definitiv, definitiv. Vor allem, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja auch schon länger in Psychotherapie und manchmal bekomme ich eben auch von meinem Therapeuten eben Zettel ausgelegt oder wenn ich beim Arzt war, wo halt meine Diagnosen draufstehen. Mhm. Und eine psychische Diagnose ist tatsächlich Transsexualität.
Okay. Also
das ist eine Diagnose.
Das ist Diskriminierung.
Ja, also in dem Sinne sehe ich teilweise so, weil der Diagnostikbogen halt schon irgendwie sagt, also das wird so formuliert wie eine andere Störung irgendwie. Also so ein bisschen so, man hat da Autismus, ADHS und Transsexualität.
Ja, aber ist das denn, also das ist ja nun mal so. Also ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Neurodiversität auch, was unterschiedliche Felder angeht, Autismus, Dyslexie, ADHS und solche Sachen. Das ist doch, es ist einfach so. Man, wenn du zum Beispiel ADHS hast, bist du ein Mensch, der sich auf eine Sache super gut konzentrieren kann, aber eben nicht so Multitasking ist und so. Das ist doch, kann doch auch eine tolle Sache sein. Also ich für mich ist es halt so schwierig, Transsexualität zu sagen, das ist eine Störung. Aber vielleicht gut, wenn du dann halt aufgrund dieser Diagnose deine Rechnung bezahlt bekommst.
Und das ist halt genau das Ding. Also ja, ich finde das gut, dass die Diagnose existiert. Einfach aus dem Grund, dass man ohne Diagnose nichts medizinisch machen kann.
Mhm. Ja.
Außer man bezahlt es selbst. Und das würde unfassbar viel kosten. Mhm. Also wirklich.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen.
Ja, glaube ich auch.
Was diesen, den ich eben erwähnte, diesen Leidensdruck da angeht und sowas. Ne? Das ist ja dieser Leidensdruck, den du selbst empfindest, der bestimmt ja deine gesamte Existenz, wenn ich mir das so vorstellen kann. Und du möchtest das ja eigentlich gar nicht. Du willst ja eigentlich ganz normal leben einfach nur. Du möchtest ja nicht die ganze Zeit wahrscheinlich dich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist bei allem, was dich so vom Existenziellen ablenkt, so, glaube ich. Und insofern ist es gut, dass ihm dann da geholfen wird in dem offiziellen, also in diesem versicherungstechnischen Bereich.
Beschäftigst du dich jeden Tag damit?
Nö.
Nee, eben.
Das ist halt einfach Teil von mir.
Du musst ja auch arbeiten und alles. Also, weißt du, und was soll
das
auch, weißt du?
Ja, genau, das meine ich ja.
Und ich habe jetzt den Eindruck, dir geht's ja gut. Ne? Du fühlst dich ja total wohl.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist halt ein Teil von mir. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich jeden Morgen aufstehen und mir denken, ein schöner Tag, um trans zu sein. Also,
weißt du, über die Sexualität anderer spricht ja auch keiner, weißt du, oder über das Geschlecht, weißt du.
Richtig.
Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Also, wie leichtfertig findest du den Umgang mit dem Thema in der Gesellschaft heute? Also, ist das gut oder ist es schlecht? Zum Beispiel, ne, ich habe eine Weile lang als VIP-Expertin bei RTL gearbeitet und dann kommen so Themen auf, hier kennst ja J.Lo, Angelina Jolie, Ben Affleck, Naomi Watts, um nur einige zu nennen, die haben ja Kinder oder Cher, die trans sind, Cher, oder eben non-binär, also they, him, he, ne, so she, they, also so gut ist mein Englisch noch, aber du weißt, was ich meine.
It, we.
Also non-binär, also sich keinem Geschlecht zuordnen wollen. Und dann frage ich mich, ist das eine Modeerscheinung? Also alles, was aus Hollywood kommt, ist ja immer so, hahaha, ist jetzt angesagt. Wie findest du das?
Also
leichtfertig oder gut?
Ich persönlich denke nicht, dass, und das höre ich ja immer wieder, so, das ist ein Trend heutzutage. So, dass, das ist was Neues, das gab es bei uns damals gar nicht. Und ich finde das immer so schwierig, das Thema so anzusprechen, weil nur weil etwas Popularität gewinnt oder weil etwas in der Gesellschaft besser ankommt durch Aufklärung, und das ist ja immer genau das Thema, wenn man mehr über etwas spricht und wenn mehr Positivität erreicht wird, dann können sich auch weitere Leute öffnen und sagen, ich fühle mich auch so in die Richtung und deswegen gewinnt das ja jetzt momentan auch
an Fahrt.
Das ist ja genau das Gleiche, wo du eben gesagt hast, damals gab es nur schwul und lesbisch. Ne? Und Und dann jetzt auch David Bowie haben wir drüber geredet, der dann gesagt hat, nee, ich bin bi. Oder Freddie Mercury, der auch gesagt hat, ich bin bi. Wenn etwas mehr Gespräch bekommt und wenn man merkt, die Resonanz ist positiv, dann haben mehr Menschen Mut, darüber auch zu reden.
Ja, natürlich.
Und genau das ist es nämlich auch beim Trans-Thema jetzt. Das fing ja an mit einer Karikatur von einem Mensch, also auch Rocky Horror Picture Show und sowas, dass man sagt, ah, das ist ein Mann, sweet Transvestite und sowas. Also
Frankenfurter.
Ja. Und dass dann tatsächlich irgendwann Menschen gesagt haben, ich bin aber tatsächlich trans, also Transmann oder Transfrau. Mhm. Und dass jetzt mittlerweile Leute sehen, das kommt gut an oder das wird allgemein akzeptiert, dann öffnen die sich selbst und sagen, ich bin aber keins von beiden.
Ja.
Das ist nichts Neues.
Also es ist kein Trend, sondern es ist einfach ein besserer Umgang, ein Aufdecken, eine Aufklärung und ein sich öffnen dürfen der Gesellschaft.
Ja, wahrscheinlich, weil man mehr Toleranz. Weil die Angst weggenommen wird, dass man ausgelacht wird, wenn man sagt, ich empfinde ähnlich.
Genau. Du hast ja vorhin gesagt, Christoph, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, bei uns war es, früher gab es das so.
Also wir sind,
Jahrgang 72, Jahrgang 79.
49.
Und da hast du eine ganz interessante Geschichte auch erzählt. Ne? Also, weil wir sagten, ja, früher gab es das alles nicht. Weißt du? Früher war man Mann oder war man Frau?
Also ich hab tatsächlich viele Beispiele, um halt zu sagen, nee, das ist falsch. Also es gibt unterschiedliche Kulturen, in denen schon sowas wie trans oder nicht-binär eben auch Teil der Kultur ist. Es ist unsere westliche Kultur, auch durch das Christentum, ist halt jetzt dadurch, sind so viele Grundideen von Geschlecht, sind halt verschwunden. Es gibt zum Beispiel damals schon in Mesopotamien die erste Zivilisation der Menschheit, die erste Gesellschaft, hatte eine Gottheit, die beides männlich und weiblich war.
Mhm.
Also beides praktisch verkörpert hat. Und vor circa 9000 Jahren wurde schon eine Person mit einem männlichen, also ein männliches Skelett, in ein kulturell weibliches Grab gelegt. Also das ist, muss man sich vorstellen, wenn schon vor 9000 Jahren sowas existiert hat, dann ist das heutzutage nicht neu. Mhm. Oder auch wenn man mal an die Ureinwohner Amerikas denkt, ne, da gibt's teilweise eine Geschlechtsidentität, die nennt sich Two-Spirit, also zweigeistig praktisch. Das sind Menschen, die sich entweder beides männlich und weiblich sehen oder weder noch. Und das sind Menschen, die in der Kultur tatsächlich auch wirklich gefeiert werden und die auch dann gesagt haben, ja, die haben die Anzeichen von Göttern, weil Götter in dem Sinne auch nicht klar männlich oder weiblich sind.
Mhm.
Und das ist eben auch wichtiger
Punkt. Interessanter Gedanke.
Ja. Das ist wirklich sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall.
Oder auch eben, als gesprochen wurde, in Thailand. Zum Beispiel Thailand und Japan haben auch kulturell gesehen Menschen, die nicht als das Geschlecht sich anziehen oder verhalten, als dass sie geboren werden.
Mhm.
Jetzt heutzutage, wenn man mal guckt, in Thailand, das Thema Ladyboy ist ja jetzt, wird heutzutage so benutzt, das sind einfach Männer, die sich als Frauen ankleiden und dann halt auch
aber die gab es früher schon, das weiß ich noch.
Ja,
wenn, als
definitiv.
Die Massentourismusgeschichten von Europa aus, auch aus Amerika nach Thailand losging, das war ja zu unserer Zeit, da wurde von Ladyboys schon eigentlich immer gesprochen.
Also das ist kein neues Konzept.
Okay.
Und ich finde das auch teilweise wirklich respektlos gegenüber den ganzen Kulturen, wenn man heutzutage sagt, das ist ein Trend, das ist was Neues.
Naja.
Nur weil die westliche Kultur das halt nicht so
sieht. Ja gut,
sieht.
Aber man muss uns Westlern dann irgendwie aber auch zugute halten, dass wir wissen ja auch nicht alles, ja. Also, man kann nicht davon ausgehen, finde ich, dass die Leute, die im Westen aufgewachsen sind, kulturell so informiert sind, also qua Schule oder so oder qua Uni, dass die eine Ahnung davon haben, was in Asien,
das stimmt, aber deswegen reden wir drüber und ich finde es gut, dass du das sagst. Sind die Amis anders? Sind die Amis weiter als wir Deutschen zum Beispiel?
Ich finde, die Amis sind tatsächlich in allen Aspekten deren Kultur extremer als die Deutschen. Also auch im Positiven und im Negativen.
Richtig,
also,
hast du recht.
Ich bin ja auch halb Amerikaner.
Deswegen frage ich es ja. Dein Papa ist Amerikaner.
Mein leiblicher Vater. Ich habe nicht so viel Kontakt mit ihm, aber ich habe deswegen auch teilweise Kontakt mit ein paar Menschen aus Amerika.
Mhm.
Und die sind im Positiven wie auch im Negativen einfach extremer als die Deutschen. Mhm. Während hier in Deutschland sehr häufig die Aussage kommt, ja, du machst ja, was du willst, ne, finde ich gut, mhm, sei einfach du selbst, ich hab da jetzt, ne, ist ja super, ne, kriegst ja hin. In Amerika wird man dann direkt gefeiert und da kommt direkt so, oh mein Gott, ja, das ist OMG. Doch so toll. OMG, oh Slay, weißt du, so solche Sachen. Aber auch im Negativen. Hier in Deutschland negativ, also das Transphobe, was ich hier höre, ist eher so, nee, das sehe ich nicht so, nee, das ist auch neu, nee, mach da einfach normal weiter, so als Frau, aber an sich, ja, ich sehe dich da nicht und du bist ja jetzt nicht trans. Ich finde, das ist auch doof, das Thema, weißt du? In Amerika wird man wirklich angeschrien und auch angegriffen und es passiert auch momentan wieder häufiger, dass Transfrauen und Transmänner, aber hauptsächlich Transfrauen auf der Straße angegriffen werden und auch ermordet werden. Und das sieht man in den Vereinigten Staaten mehr als hier. Hm. Wie gesagt, deswegen, die sind in der Akzeptanz, aber auch im Hass, die immer ein bisschen extremer als hier.
Aber dir ist das noch nicht passiert.
Nee, noch sitze ich hier. Also noch wurde ich noch nicht ermordet.
Nein, nicht ermordet, aber weil du gesagt hast, angegriffen.
Angespuckt also, oder irgendwie, kann ja auch passieren, dass irgendeiner dann sagt, hier passt mir nicht.
Tatsächlich ist mir das schon passiert. Ich bin einmal, bin durch Mönchengladbach gegangen. Und plötzlich ist ein Auto neben mir gehalten an einer roten Ampel. Und die haben halt rausgeguckt, haben mich Schwuchtel genannt und Transe. Und einer davon hat die Autotür aufgemacht und wollte aussteigen. Und ich habe schon einen Schritt zur Seite genommen. Ich weiß, was passiert denn jetzt hier? Und genau dann wurde die Ampel grün und der ist schnell wieder rein und ist weitergefahren. Ich bin auch froh darüber, weil ich weiß nicht, was passiert wäre.
Naja, klar, natürlich.
Aber auch, das ist so eins von ein paar Beispielen. Ich wurde auch schon mal im Bus, bin ich ausgestiegen und ich wurde dann von der Bushaltestelle verfolgt. Aha. Und mich hat dann jemand angeschrien, hat gesagt, ja, scheiß Transe, bleib mal stehen, was weiß ich. Und das ist halt, das passiert. Hm. Und
da wird mir ganz unwohl, wenn ich an solche Sachen denke, dass du im Allgemeinen, wenn man anders ist als die anderen.
Wo kommt
und dann
dieser
kommt,
ganze Hass her? Genau, weißt du,
dann
fragst du dich.
Projizieren die dann irgendwie ihren eigenen Hass auf dich drauf.
Was soll dieser Gewalt?
Ja, genau.
Was ist dir Gutes geschehen in dem Prozess der Umwandlung?
Also was mir tatsächlich Gutes geschehen ist, ist einfach mehr Selbstliebe. Also ich mache das Gute an meiner Transition und an meinem Leben mache ich nicht an den Reaktionen von anderen fest, sondern eher, wie ich das sehe. Und ich habe mehr Selbstliebe gelernt,
also
tatsächlich.
Du bist bei dir.
Ja.
Ja, ich finde das, man merkt das auch. Guck mal, er ist 19 Jahre alt.
Hab ich
muss
eben
das
auch
ja
gedacht.
Immer mit mir vergleichen oder mit uns allen in dem Alter. Er ist sehr bei sich. Ne?
Du bist sehr bei dir.
Und das spürt man auch total. Finde ich gut. Also du bist, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Deine Mutter hatte damals sehr positiv darauf reagiert. Mhm. Was ich total nachvollziehen kann, für mich wäre es niemals anders. Wie war denn der Weg für Sie? Also habt ihr in dieser Zeit, in den letzten 6 Jahren, viele Gespräche geführt oder eher weniger? Wie hast du sie erlebt? Wie hat sie sich gefühlt?
Also natürlich hatte sie nämlich den gleichen Gedanken wie du. Ne? Ich bin immer noch ihr Kind und sie liebt mich, egal wie. Ne? Und das ist ja erstmal der Grundbaustein, den ich jetzt auch nochmal klar sagen würde. Natürlich war es auch holprig. Also sie hat teilweise geweint, weil sie gesagt hat, ich möchte nicht, dass du deinen Körper misshandelst, dass du irgendwelche Operationen machst und dir irgendwas wegschneidest oder dass du dich vollspritzen lässt mit irgendwelchen Steroiden, Testosteron und was weiß ich. Also sie hat geweint und sie fand das teilweise auch hart für sie. Mhm. Sie hat immer gesagt, ich möchte aber meine kleine Tochter wieder haben. Ich möchte mein kleines Kind, meine kleine Tochter, ja. Mhm. Und das war schwer für uns beide in dem Sinne, weil ich habe immer wieder gesagt, ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin ja immer noch die gleiche Person, nur halt jetzt mit einem anderen Namen und ein bisschen tieferer Stimme. Mhm. Also ich habe immer noch...
Aber ich als Mutter kann das schon nachvollziehen. Man hat oder ich hätte natürlich auch Angst, dass während solcher Therapien der Mensch verschwindet, den du kennst, den du geboren hast. Du willst immer nur das Beste für dein Kind, du willst es beschützen oder dass irgendwas zerstört wird. Wir wissen das ja nicht.
Kannst du dir vorstellen, dass...
Als Mütter macht man sich halt einfach Sorgen.
Eltern, jetzt also nicht nur in deinem Fall, sondern auch von anderen Frauen, die dann zu Männern werden... Dass die Eltern dann denken, jetzt kriege ich ja gar keinen Enkel.
Oh ja. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr weit verbreitete Aussage.
Ja?
Ja. Das aber auch allgemein, wenn man sich auch als schwul oder lesbisch outet oder als trans, das kommt eigentlich immer mit dazu.
Okay.
Ich würde aber gerne Enkelchen haben irgendwann. So, was wird denn damit?
Kannst du ja, gibt ja Möglichkeiten. Ja. Also
ich meine, ich für mich selber habe sowieso immer schon gesagt, ich möchte adoptieren. Also ne, zum Thema, warum neu kaufen, wenn es gebraucht auch funktioniert. Also, nee, aber ich meine, ich wollte auch schon
habe
mit 10 Jahren.
Mitgebracht.
Ja, so einfach wie bei so einer Katze. So habe ich da gefunden, ist irgendwie genau. Zugelaufen.
Entschuldigung.
Nee, aber ich wollte auch schon mit 10 oder 9 habe ich mir auch schon gedacht, ich möchte adoptieren irgendwann, weil ich meine, man sieht ja auch das Leid überall und dachte ich mir, adoptiere ich mir die Kinder und
ja.
Genau.
Und jetzt ja. Ganz kurz meine zweite Frage, die mir eben, bevor ich sie vergesse, in meinem alten Hirn durch den Kopf gerast ist, ist natürlich auch, guck, wenn du 19 bist, siehst du Dinge natürlich per se anders als Leute, die alt sind, wie wir. Und ich muss sagen, es gibt einige Entscheidungen in meinem Leben, von denen ich kann sie nicht mehr ändern, wo ich mir dann denke, hättest du vielleicht doch besser anders entschieden. Inwiefern, wenn du jetzt irreversible Dinge an dir vornehmen lässt, bist du dir wirklich noch sicher, dass das in den nächsten 10 Jahren auch noch so sein wird? Oder hast du im Hinterkopf auch so einen Gedanken, wer weiß, wenn ich jetzt Dinge an mir machen lasse, die man vielleicht nicht mehr ändern kann?
Also ich meine, es fängt bei Sachen an, du sprichst mit jemandem mit Tattoos zum Beispiel auch. Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, ich möchte mich nicht durch meine Ängste einschränken lassen. Mhm. Wenn ich merke, dass es etwas ist, womit ich jetzt momentan zufrieden bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas ist, wo ich in 10 Jahren sage, oh, hätte ich das doch bloß nicht getan. Okay. Weil sobald ich in so eine Angstspirale reinfalle...
Dann machst du wahrscheinlich gar nichts.
Mache ich
gar
nichts.
Dann ist man so gelähmt.
Da bin ich paralysiert und dann kann ich auch im Grunde genommen keine Entscheidungen treffen, auch wenn die für mich vielleicht die richtigen wären. Das heißt, jetzt momentan weiß ich, das, was jetzt passiert, das finde ich gut. Mhm. Und ich fokussiere mich nicht auf meine Ängste, sondern ich gucke einfach, wenn es mir irgendwann nicht mehr passt, dann höre ich halt mit Testosteron auf.
Okay, ist eine gute Einstellung.
Ja. Mhm. Ne? Aber also. Das war ein guter Einwand. Ich würde gerne auch noch von dir wissen, es ist ja so, dass man ab dem 14. Lebensjahr oder dem vollendeten 14. Lebensjahr auch mit Erlaubnis des Familiengerichts...
Wenn man 14 ist.
Mhm. Ja, eine geschlechtsangleichende Operation durchführen lassen könnte. Wie siehst du das? Das ist sehr jung, habe ich spontan gedacht.
Ja, ich finde es auch immer schön, wenn Leute das ansprechen, weil da wird nie die ganze Wahrheit erzählt.
Mhm.
Es geht bei den Fällen ab 14 tatsächlich nur um lebensnotwendige Maßnahmen.
Okay.
Wenn Menschen trans sind und sich dadurch, dass sie sich so unwohl fühlen, dass sie sich dann umbringen wollen.
Mhm.
Also es geht wirklich um das Thema, dass die sagen, entweder ich schneide mir die jetzt selber ab, ich bringe mich um oder ich mache das jetzt professionell. Und da denke ich mir, das ist genau der richtige Weg, dass man dann sagt, man geht jetzt lieber zu einem Arzt und lässt das richtig machen.
Obwohl die Frage ist natürlich auch, ob da nicht vielleicht noch was anderes mitschwingt.
Na gut, wenn jemand sich umbringen will, dann
Meine ich ja, das ist ja noch.
Ich finde das aber super, dass du das sagst, weil ich finde, es wird halt immer so dargestellt, so jetzt rennen alle sofort zum Amt und sagen, ich ändere alles, ne? Ja,
genau.
Also das ist ja gar nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch nicht so einfach. Also wirklich, in dem Fall ist es ja auch so, für so eine Operation, das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, heute geht's mir scheiße und morgen ist die Operation, sondern man wird erstmal in eine geschlossene Klinik gesteckt.
Echt?
Und ein
Ja, na klar.
Oh, also, natürlich.
Wenn du vor allen Dingen so jung bist.
Wenn man 14 ist und sagt, man will sich umbringen, dann ist das...
Ach so, ich dachte jetzt einfach, okay, nee, alles klar. Also
jetzt nicht, im Normalfall nicht, nee.
Nee, wollte ich mal sagen.
Aber in solchen extremen Fällen wird man tatsächlich in eine geschlossene gesteckt und es wird intensive Therapie gemacht, um dann auch zu gucken, okay, das ist jetzt eine lebensnotwendige Maßnahme. Und das auch wirklich auch dann erst ab 14, 15, wenn die sekundären Geschlechtsmerkmale wie die Brüste zum Beispiel auch sich entwickeln.
Es war naiv von mir anzunehmen, dass da keine ordentliche Untersuchung durchgeführt wird.
Nein, Christoph, das macht ja nichts. Das ist ja, wir reden ja drüber, aber ich finde das gut, dass du das nochmal aufklärst, weil das hört sich wirklich immer dann, wenn man das in der Presse so liest, hört sich das so an, wieso ja jetzt kann jeder einfach mal. Vor allen Dingen auch so, denkt jeder sofort, oh ja, ich möchte lieber ein Mädchen sein oder lieber ein Junge, aber das sind, finde ich gut, Tate, dass du das nochmal sagst. Das sind ja langwierige Prozesse.
Deswegen.
Und natürlich werden die psychologisch begleitet, weil das ist ja existenziell.
Ja, die meisten Leute, die stellen das tatsächlich so dar, so zum Thema, oh, in einer halben Stunde kommt mein Bus, meinst du, ich kriege die Operation noch in der Zeit,
genau.
Sondern das ist halt nicht so.
Was mich zum Namen bringt, da hatten wir ja schon vorher drüber gesprochen. Du hast mir sehr gut erklärt, was es mit dem Dead Name auf sich hat, mit dem alten Namen. Willst du das nochmal wiederholen?
Ja klar, also der Deadname ist in dem Sinne der Name, mit dem man geboren wird. Also der Vorname, der einem gegeben wird von den Eltern. Und das ist meistens eben traditionell entweder männlich oder weiblicher Name. Und wenn man eben diese soziale Transition durchführt, das heißt, wenn man neue Pronomen benutzt, wie zum Beispiel jetzt von sie auf er umsteigen, kommt da meistens ein neuer Name hinzu. Weil ich meine, das klingt ja auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, das ist Sarah und er ist deswegen dieser Deadname in dem Sinne, das ist eine Bezeichnung für den Namen, mit dem man geboren wird. Die meisten Transleute, die ich kenne, haben ihren Deadname abgelehnt oder haben eine Abwandlung davon. Also zum Thema Stefanie wird Stefan. Mhm. Ne? Aber meistens ist es tatsächlich nicht so. Sondern die meisten Leute, die benutzen eher einen Namen, der gar nicht wie der alte klingt, weil viele Menschen wirklich so ein gewisses Unwohlsein damit haben, den Namen überhaupt zu hören.
Ich wollte gerade sagen, also hat man ein schlechtes Verhältnis zu seinem Geburtsnamen dann, weil das einen erinnert an...
Das Gefühl ist tatsächlich, das kann ich gut beschreiben, und zwar, ihr habt bestimmt auch zum Beispiel in eurer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit habt ihr bestimmt mal einen über den Durst getrunken, oder?
Nein, natürlich nicht.
Aber ihr kennt doch das Gefühl, wenn ihr dann euch nur halb daran erinnern könnt, was ihr getan habt, aber ihr wisst, es war ein bisschen unangenehm. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr dann wieder nüchtern seid?
Ja.
Das ist das Gefühl, wenn man den alten Namen hört. Okay. So ungefähr so.
Gerade gestern, heute Morgen, was war da nochmal?
Ist doch besser nicht.
Es kommen Erinnerungen hoch.
Hätte vielleicht das Auto doch nicht starten sollen.
Okay.
Und das ist eben das Gefühl.
Also so eine Mischung aus Peinlichkeit und...
halt allgemein, dass sich der Körper teilweise ein bisschen anspannt. Ja, man sich denkt,
Gar nicht verstehen, dass ich das, dass ich das mal gemacht habe. Das Gefühl, ja, ganz genau.
Tate, was haben wir noch nicht besprochen jetzt gerade? Naja, aus deiner Sicht, was fehlt dir jetzt hier noch in dem Gespräch?
Also wenn ich jetzt schon hier sitze, finde ich, ich möchte ein paar No-Gos ansprechen.
Bitteschön,
weil
unbedingt.
Ich finde das auch toll, dass du jetzt die ganze Zeit gesagt hast, ja, dass ich da so offen drüber rede. Aber es gibt eben Fragen, die man nicht stellen sollte, allgemein. Mhm. Die typischste Frage, die jeder stellt oder jeder zweite
also
stellt.
Also aufpassen, No-Gos.
Aufpassen, nicht die Frage stellen, ist... was ist denn jetzt eigentlich zwischen deinen Beinen? Was hast du denn da jetzt da unten? Hast du schon einen Schwanz oder hast du eine Vagina? Und da mittlerweile sage ich dann halt eher so Sachen wie, ja komm, werfen wir eine Münze, lassen wir die entscheiden. Oder, weiß ich nicht, was hast du denn da so? Also so, dass ich die Frage umstelle, weil das sind echt extrem persönliche
Sachen. Ja, das ist sehr intim.
Das macht man aber auch eigentlich, wenn man da einigermaßen gute Kinderstube genossen hat, machst du auch.
Das wird aber oft gestellt. Halt wirklich dieses so, und was hast du jetzt schon die Operation gehabt?
Wir haben dich das aber nicht gefragt.
Nee.
Wir haben ja auch eine einigermaßen gute Kinderstube.
Nein, aber wir haben dich das nicht gefragt. Gleichwohl sind wir natürlich in einem offenen Gespräch und... Ja, aber ich verstehe das, ist gut. Also das ist ein No-Go, was ist noch ein No-Go?
Dann, was ist denn eigentlich dein alter Name? So zum Thema, ist ein Deadname und der soll auch bitte dead bleiben. Mhm. Danke. Ja, okay. Also das ist auch eine Frage, wo ich mir denke, so, das interessiert die Leute nicht irgendwie.
Nee, stimmt.
Das ist eigentlich, wie hieß denn eigentlich eure Mutter, bevor sie geheiratet hat? Weißt du, so, das sind so Sachen, die eigentlich uninteressant sind.
Entschuldigung.
Ja?
Also das ist auch in dem Sinne so ein No-Go. Ein weiteres No-Go in dem Sinne, finde ich, ist halt auch immer so dieses, dass man direkt sagt, ja, guck mal, und kann ich auch Testosteron, kann ich mir das auch mal leihen? Kann ich mir das auch mal nehmen? Das höre ich ganz oft.
Fürs Fitnessstudio?
Ja. Höre ich ganz, ganz oft. Dass die dann sagen, kann ich mir das auch mal nehmen? Das sind ja eigentlich Steroide.
Wer sagt das? So Typen?
Ganzen typischen Typen. Ich muss auf meinen 200 Gramm Eiweiß am Tag gehen.
Aha, okay.
Muss ich unbedingt machen. Also das ist in dem Sinne...
Obwohl, das haben auch alle früher immer gemacht, das weiß ich noch.
Ja.
Die haben sich irgendwelche Pillen besorgt oder was weiß ich was und haben dann, als wir dann so in den ersten Fitnessstudios waren, haben wir das dann auch immer gefragt. Also egal wo es zu kriegen war, das hieß es immer, ja, kann man mal was haben.
So wird das ja auch manchmal benutzt in dem
Sinne. Genau.
Das
deswegen
ist eben genau das, ja.
Also wir fragen nicht nach dem alten Namen, wir fragen nicht, was ist da, was hast du ein Geschlecht, hast du denn jetzt eigentlich aktuell? Cool. Und es geht auch, frag dich nach Testosteron. Was fällt dir noch ein, was man nicht tun soll?
Also das sind jetzt die man am meisten bekommt. Der Rest, der wären halt für mich einfach, das wären so Einzelheiten, wo ich eigentlich sage, das passiert so selten, das ist eigentlich irrelevant. Okay. An sich, das Beste, was man machen kann, ist auch ein No-Go, ist defensiv werden oder auch irgendwie mit Negativität fragen. Einfach Neugierde zeigen, Offenheit zeigen, weil nur weil du es nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Also das ist nämlich genau das.
Eben. Das machst du gut, Tate. Ich finde, das ist eine gute Einstellung, wie du umgehst mit diesen Dingen. Das gefällt mir. Finde ich auch gut.
Und du fängst jetzt eine Ausbildung oder du willst Mediengestalter werden, ne?
Genau, Mediengestalter.
Wann geht's da los? Du machst ja momentan ein paar andere Sachen noch vorher vor der Ausbildung. Du bist unterwegs als Fundraiser.
Als Fundraiser,
gesagt. Das heißt,
als Promoter. Ich bin der dich auf der Straße nervt und
genau,
dich das verpassen lässt.
Wo ich schnell auf den Boden gucke und weitergehe und sage, lass mich bloß
ich hab schon
in Ruhe.
Gespendet.
Sorry, keine
einkaufen
Zeit.
Gehen. Katzenfutter. Aber dann fängst du nächstes Jahr deine Ausbildung an als Mediengestalter.
Ja, hoffentlich.
So also, Gott will.
Ja. Das ist der Plan
für das Wollen. Ja.
August, September.
Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Lieber Tate, tausend Dank, dass du bei uns gewesen bist, dass wir über alles gesprochen haben. Und
bleib so, wie du bist.
Bleib
und senkrecht.
Komm uns bald wieder besuchen.
Dankeschön. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Du kommst bestimmt noch mal zu einer zweiten Runde, oder?
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, wenn unsere Zuhörer auch noch Fragen haben, dass wir die im Prinzip sammeln und dass wir dann noch mal eine zweite Runde machen, noch mal über alles
weitergeben.
Da kann man ja ein kurzes Q&A dann machen.
Ja, richtig. Das machen wir.
Das ist eine gute Idee.
Müssen wir noch ein paar Fotos machen für Instagram.
Machen wir.
Obwohl wir so alt sind, sind wir bei Instagram.
Ja, sehr schön.
Das sind wir.
Also, lieber Tate, herzlichen Dank.
Wir müssen
alles
noch anstoßen.
Gute. Für den Sound stoßen wir an.
Perfekt.
Achtung.
Dankeschön.
Vielen Dank, Tate. Prösterchen.
Alle Jute. Tschüss.
Bis nächste Woche. Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.